Herzlich willkommen bei Radio 99%.
Na, weil jetzt hier ist das ABS-Magazin.
ABS-Magazin. Ich grüße dich, ja. Also, ich bin hier schon wieder ganz falscher Sender, bin ich jetzt hier schon wieder.
Auf allen Kanälen. Also, wir grüßen euch zur ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales.
Auf Radio X natürlich.
Ja, auf Radio X, genau. Also, heute geht's ab. Ich sag nur, wir haben wieder interessante Sachen. Also, allererstes muss ich ja sagen, für diese, also, hier sind zwei echte deutsche Gauchos.
Okay, ach so.
Dazu ist jetzt genug zu diesem Thema gesagt, also wir werden da kein Wort mehr verlieren. Wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten über ein Thema, das wir neulich schon mal in der Sendung hatten, und zwar ging es um die Zapatisten.
Genau, und da bin ich wieder zurückgekommen. Ich war jetzt für ein paar Monate außerhalb des Landes, und zwar in Mexiko war ich unterwegs. Und habe mich dort ein bisschen rumgetrieben. Was heißt rumgetrieben? Ich war als Menschenrechtsbeobachter in den zapatistischen Gebieten und bin jetzt wieder zurück. Ich war auch vorher schon hier bei Radio X auf beim ABS-Magazin und habe hier die Redaktion unterstützt in verschiedenen Beiträgen. Und ja, jetzt bin ich wieder am Start und wieder zurück und schön wieder hier zu sein. Gude, sag ich mal.
Gude, genauso richtig original Frankfurter, obwohl ja, du hast den Dialekt bestimmt da besser drauf. Also, du warst in Mexiko gewesen. Das ist ja für, an sich jetzt schon mal eine spannende Sache. Wie war es denn so? Erzähl mal, grundsätzlich.
Also, es war auf jeden Fall wieder sehr schön, sehr, sehr viele Erfahrungen auch wieder gemacht. Und ja, was ich immer zu meinen Freunden auch sage, und das sage ich jetzt auch jetzt nochmal hier, eine Reise veredelt den Geist.
Oh, 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 das hört sich mich an wie aus einem Abreißkalender mit schlauen Sprüchen. Du sagst also wirklich, das war jetzt auch eine persönliche, ein Faktor für deine Persönlichkeitsentwicklung, der dich vorangebracht hat?
Ja, auf jeden Fall. Also, was ich zum Beispiel gelernt habe, ist einfach nochmal mehr Geduld haben mit verschiedenen Sachen, die im Leben passieren oder mit Aktionen oder mit dem Alltag des Lebens, ja. Also das Geduld ist immer eine ganz wichtige Rolle, spielt im Leben.
Ja, ja, ich meine, gut, das ist immer die Frage, in welchem Umfeld du dich da bewegst. Manchmal ja, knifflig. Jetzt mal dabei, wir wollen uns da nicht verzetteln, aber in Mexiko ist es da ein bisschen anders mit der Geduld, wird das anders gehandhabt als hier in Deutschland?
Also ich war ja, wie gesagt, in den zapatistischen Gebieten, also in den indigenen Gebieten, wo viele Bauern leben. Und dort haben die Leute auf jeden Fall viel mehr Geduld für verschiedene Sachen, also für Prozesse, für Ideenfindung oder für Projekte bauen oder kreieren. Also die Leute legen da an den Tag, legen die da eine unglaubliche Geduld hin, teilweise doch sehr, sehr überraschend, was aber doch sehr auch sehr schön sein kann.
Also, das hört sich schon spannend an, besonders weil du auch sagst, hier Prozesse und Ideenfindung, Entscheidungsfindung, da passiert. Also, da werden wir uns bestimmt noch drüber unterhalten. Ich muss ja auf eine Sache noch hinweisen, bevor wir das jetzt komplett vergessen. Ihr erreicht uns ja auch im Chat, also ihr könnt hier direkt in die Sendung rein. Das heißt, wenn ihr auf unsere Website geht, absmagazin.de, da gibt es da rechts oben auch einen kleinen Link. Da steht Chat drauf, da geht ihr drauf. Da kommt ihr sozusagen auf ein Fenster, wo ihr euch in einem IRC Chatkanal einloggen könnt. Ihr könnt das über eure Software machen, die ihr sonst benutzt, um im IRC zu chatten, oder ihr könnt das über die Webseite machen.
Ihr könnt ja dann zum Beispiel reinschreiben, oh Michael, du hast aber eine ganz schön erotische Stimme oder sowas. Ja.
Ach so. Genau, also da könnt ihr sozusagen selber Kommentare abgeben und wir lesen es auch und können da natürlich auch reagieren. Das heißt, ihr habt ja auch eine gute Möglichkeit, hier bei der Sendung auch ja, mitzumischen.
Genau, das heißt, die nächsten Male werde ich dann wahrscheinlich auch wieder mehr dabei sein bei dem ABS-Magazin und da könnt ihr dann auch mit mir dann rumchatten.
Super. Also wie gesagt, auf dem Freenode-Server, der Chatkanal heißt Router ABS-Magazin, da werdet ihr also uns finden und lesen wir auch, haben wir im Blick, sind wir dabei. Ja, aber jetzt nochmal zurück. Zapatistische Gegenden. Also du warst in Mexiko. Da werden wir jetzt bestimmt öfters noch hier ein bisschen uns anhören, wie da so ein bisschen das anders ist, was genauso ist wie hier. Und warst dort jetzt nicht nur zum Vergnügen, du hattest schon eine Mission, eine Aufgabe, verstehe ich das richtig? Das heißt, du warst da für eine Organisation, man sagt ja im Neudeutschen NGO, also Non-Governmental Organization, also im Gegensatz zu einer Firma und eine Regierungsorganisation ist also eine NGO, naja, sowas wie, es kann was wie ein Verein sein oder so. Da warst du über eine NGO dort und hattest eine Mission, oder? Erzähl mal.
Genau, also einmal bin ich hier in Deutschland, habe ich ein Seminar gemacht über die Carea e.V., die ihren Sitz in Berlin haben. Die veranstalten zweimal jährlich Seminare, um Menschenrechte oder Menschenrechtsbeobachter in Anführungszeichen, sag ich mal, auszubilden. Das sind im Endeffekt sind das Seminare, wo den Leuten gezeigt wird, wie die Situation in Mexiko ist, wie die Situation mit den Zapatisten ist. Und dort bekommt man dann ein Zertifikat ausgestellt, mit dem man dann nach Mexiko reisen kann und sich dann dort bei dem Menschenrechtszentrum dort vor Ort, das nennt sich Freiba, das ist in San Cristobal de las Casas, also in Chiapas, in Südmexiko, also im Bundesstaat Chiapas, und dort kann man sich dann mit diesem Zertifikat dann melden und sagen, ich habe hier dieses Seminar gemacht und möchte dann in die Gemeinden von den Zapatisten gehen und die also beobachten, was halt passiert. Man macht im Endeffekt nicht viel dann dort in den einzelnen Gemeinden. Das geht dann eher darum, dass man protokolliert, falls was passiert oder falls ein Maisfeld angebrannt wird oder sonstiges, dass das protokolliert wird und dass das dann später kann das dann das Menschenrechtszentrum dann so weit verarbeiten, dass dann ein Bericht entsteht daraus. Oder natürlich die Leute hier in Deutschland darüber informieren, was dort dann passiert.
Also das würde mich ja schon noch mal ein bisschen interessieren, weil du sagst, Menschenrechtsfragen zu beobachten. Also als Beobachter ganz klar, du gehst dahin, guckst dir die Sachen an und erzeugst einen Bericht. Das heißt, du wirst da in keiner Weise irgendwie aktiv oder greifst da in irgendwas ein, sondern du beschreibst erstmal, wie die Situation vor Ort ist. Punkt. Richtig?
Genau.
So läuft das. Und jetzt kann man natürlich alles Mögliche beobachten. Ich meine, du könntest ja auch, was weiß ich, Gesundheitsfragen beobachten oder Erziehungsfragen, was weiß ich, wie viele Kinder gehen in die Schule oder alle möglichen Sachen. Wie ist denn so der Katalog an Fragen oder an Punkten, die ihr beobachtet? Was sind denn wirklich die Aspekte, die ihr im Fokus habt? Also, weil das muss man ja auch irgendwie ein bisschen eingrenzen, oder man braucht ja irgendwie dann doch einen Fokus und sagt hier, das gucke ich mir an und andere Sachen interessieren mich einfach auch nicht, weil sonst käme man ja von Hundertsten ins Tausendste, würde man hier sagen.
Ja, also da ist es eigentlich immer so, dass es eher auch situationsorientiert ist, was man dann beobachtet. Also das kann von Gemeinde zu Gemeinde doch sehr unterschiedlich sein. Es gibt ja dort auch gespaltene Gemeinden, wo Zapatisten und aber auch Parteianhänger, also das sind dann die Personen, die nicht zu den Zapatisten gehören, wo es dann auch Konflikte auch untereinander gibt. Und das sind dann Themen, die dann auch mit quasi dann ins Protokoll oder in den Bericht, dann abschließenden Bericht dann kommen und die dann auch dokumentiert werden, wie zum Beispiel auch die Situation der Schulen sind in den Orten oder in den Gemeinden. Also es kann ganz unterschiedlich ausfallen oder ganz unterschiedlich sein, je nachdem, was für Probleme es vorher schon bestanden oder wie die Situation vor Ort ist.
Also mein landläufiges Verständnis von dem Begriff Menschenrecht besteht ja darin, dass es eine Fragestellung ist zwischen einzelnen Personen oder Bürgern und einer staatlichen Institution. Das heißt, es geht immer um die Frage von Rechten, die diese einzelnen Personen gegenüber zum Beispiel einer staatlichen Organisation haben. Also es geht zum Beispiel nicht darum, wie sich einzelne Personen gegenüber zum Beispiel einer Firma oder einzelnen Personen gegenüber anderen Personen verhalten, welche Rechte sie haben oder welche Möglichkeiten oder Einschränkungen bestehen, sondern es geht auch immer um eine Frage von staatlichen Institutionen. Sehe ich das richtig oder hat das eure Arbeit, trifft das auch für eure Arbeit zu?
Jetzt habe ich die Frage nicht genau verstanden.
Also ihr habt also genau auch diese Aspekte auch beobachtet. Also was machen staatliche Institutionen,
ja,
und wie verhalten die sich gegenüber einzelnen Personen, also der Bevölkerung?
Ja, das ist auch so ein Problem, oder was heißt ein Problem? Das ist auch so ein Ding, dass da viele viele Sachen geschehen, die vom Staat auch ausgehen. Also oftmals ist es so, dass da Häuser gebaut werden, die den Bauern geschenkt werden, um quasi die Leute abzuwerben von den Zapatisten. Ja? Das heißt, da werden dann den Bauern werden dann Häuser geschenkt, weil die denken, okay, hier der Staat, der schenkt uns ja doch ein Haus, warum sollen wir ihnen dann nicht vertrauen? So, ja? Und so ist es dann halt auch so, dass da teilweise Leute auch etwas abtreten von den Zapatisten. Allerdings sind die Zapatisten auch so weit, dass sie sich auch wieder Länder zurückerobern.
Okay, also wir haben ja bei der Sendung neulich schon mal ein bisschen herausgefunden, dass die Zapatisten sozusagen eine Alternative oder eine parallele Struktur aufbauen oder verwenden im Vergleich zu den staatlichen Organisationen. Können wir das nochmal, also wie läuft denn das wirklich? Was ist denn da, ich verstehe schon, wie funktioniert denn das, dass ihr da sozusagen sehen konntet, was da wirklich gemacht wird von diesen Zapatisten? Was machen die denn jetzt wirklich konkret?
Der Unterschied zwischen den Zapatisten und dem Staat ist nun mal halt, dass die Zapatisten eine Alternative suchen zu dem Staat, weil auch dort der Staat die Bürger, die Bauern und die indigene Bevölkerung jahrelang einfach unterdrückt und nicht unterstützt. Und die Zapatisten haben das für sich gesehen, ein Punkt, dass sie sich dann dort quasi eine eigene Regierung aufbauen, weil sie sehen, dass der Staat halt für sie nicht agieren wird oder nicht unterstützen wird. Also im Grunde sind die Zapatisten damals vor 30 Jahren in den Dschungel gegangen und haben die eigene Bezirksverwaltung aufgebaut. Sie haben versucht auch jahrelang mit dem Staat zu kooperieren oder mit dem Staat Verhandlungen zu führen, die dazu führen, dass mehr Rechte für Bauern und für die indigene Bevölkerung besteht, aber allerdings kam es dann zum Eklat und der Staat hat auch nicht darauf reagiert, wie so oft. Und daraufhin haben dann die Zapatisten dann weiter angefangen, ihre Territorien auszubauen und haben dann 5 Karakolles, also 5 Bezirksverwaltungen aufgebaut, die bestehen immer noch. Und mit diesen Karakolles verwalten sie dann diese 5 Bezirke. Und das ist eine andere Alternative zum Staat. Und man kann schon sagen, das ist eine Autonomie in dem Dorf, in dieser Region in Südmexiko ist.
Also wenn ich das höre, ist es dann auch so, dass sich dieser Anspruch oder auch die Vorgehensweise dann auch über die Zeit verändert haben. Weil bestimmte Sachen haben funktioniert, andere nicht. Und dann haben die Zapatisten einfach gesagt, okay, wir müssen jetzt einfach gucken, das machen wir oder das machen wir jetzt anders.
Ja, genau. Also die sagen ja auch immer, sie schreiten fragend voran. Also das heißt, sie sind auch nicht fehlerlos. Also sie machen auch Fehler, aber sie lernen daraus. Und das ist halt der Unterschied.
Okay. Wie ist denn jetzt wirklich die Situation vor Ort? Ist es denn wirklich so, dass dann diese zapatistischen Organisationen wirklich Elemente des Staatsapparates in der Organisation wirklich komplett ersetzen? Also, oder gibt es da nach wie vor konkurrierende Institutionen? Also, dass es zum Beispiel eine Stadtverwaltung gibt, die sagt, ey, wir entscheiden das so und so, und dann gibt es ein anderes Gremium, das sagt, ey, wir entscheiden das anders, und dann wird es irgendwie gemacht, und dann gibt es auch Reibereien, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ist der Staat denn da zurückgewichen? Also, der Mexikan, die Bundesstaaten, die Stadtverwaltung, sind die da einfach zurückgewichen, oder?
Also, die haben da keinen Einfluss. Also vorher, die haben sich ja Länder genommen, Ländereien haben sie sich genommen und zurückerobert, wo vorher Großgrundbesitzer waren. Und diese haben sie zurückgedrängt. Dann gab es auch den Streit mit dem Militär jahrelang, wobei es auch anfangs noch zu Toten gab. Später allerdings ist es dann friedlicher auch dann ausgegangen. wo dann auch jahrelang auch nichts passiert ist, wo der Druck auch von den Indigenen, von der indigenen Bevölkerung so hoch war, dass ich das Militär zurückziehen musste und keine Chance hatte, gegen diese Massen auf den Ländern gegen anzukommen. Der Staat hat da größtenteils keinen Einfluss oder hat keinen Einfluss. Und die verwalten sich selber. Also das heißt, von der Schule aus, also es gibt die zapatistische Schule, wo die Kinder in die Schule gehen können. Die haben ein eigenes Gesundheitssystem, Gesundheitsversorgung, die gratis ist, also muss keiner was dafür bezahlen. Auch ist es so, dass dort in diesen Krankenhäusern oder auch diese Promotores, also die Promotores der Salud, also die Ärzte quasi vor Ort von den Zapatisten, die ausgebildet werden, dass diese auch Nicht-Zapatisten auch behandeln. Und also die haben auch ein eigenes Justizsystem und wie gesagt auch dieses Verwaltungssystem, Bezirksverwaltungssystem, was auch so funktioniert, dass diese Bezirksverwaltung auch jederzeit abgewählt werden kann. Ja, das heißt, sie wird jedes Mal gewählt, es geht von unten auf los, das heißt, jede Gemeinde hat seine Sprecher, diese Sprecher werden dann in die Bezirksgemeinde gewählt, die dann für 3 Jahre lang dort regiert, die dann alle 3 Jahre wieder neu gewählt werden, diese allerdings aber auch jedes Mal, also jede, die auch immer wieder abwählbar sind.
Das ist also jetzt schon ein Modell, das sich ein bisschen von dem unterscheidet, wie sonst jetzt die Stadtverwaltung, die Gemeindeverwaltung oder eben dann auch bis auf Bundesstaatsebene Mexiko organisiert war. Ich meine, das muss man vielleicht dazu sagen, so wie ich das verstanden habe, ist ja Mexiko ein bisschen ähnlich organisiert, auch wie hier in Deutschland. Also das ist schon eine Föderation von einzelnen Staaten, die auch relativ viel Befugnisse haben. Also nicht wie jetzt, was weiß ich, eine ganz starke Zentralregierung, sondern es gibt die einzelnen mexikanischen Bundesstaaten, die eben auch viel Entscheidungsgewalt in ihrem Staat haben und die sozusagen das dann auch regeln, wie das in den Staaten jeweils dann auch stattfindet.
Genau. So läuft das. Und wie gesagt, die sind immer noch dabei am Lernen und ich hoffe, dass sie da auch weiter voranschreiten.
Das wäre ein bisschen jetzt mein Interesse. Wie funktioniert das denn? Also oder wie ist denn die Eigenwahrnehmung der Zapatisten? Sagen die, wir haben jetzt was erreicht und das ist eigentlich schon das, was wir erreichen wollten? Oder sagen die, wir sind nur einen kleinen Schritt vorangekommen und unsere Ziele sind noch erheblich weiter? Diese Frage der Autonomie oder Selbstorganisation, ist das denn, wie weit ist denn sozusagen dieses Ideal, das sich die Zapatisten irgendwann mal vorgenommen haben, inwieweit ist das denn erreicht worden bis jetzt schon? Wie ist denn also die Selbstwahrnehmung? Also wie sehen die das denn selber? Also sagen die, ey, wir müssen da noch super viel unternehmen? Oder sagen die, na, wir haben ja eigentlich schon was erreicht und eigentlich müssen wir das jetzt nur prinzipiell noch verbessern?
Also die haben sehr viel erreicht. Sie haben sau viel erreicht. Also sie haben so viel erreicht, dass sie erstmal immensen Respekt haben vor dem, also der Staat gegenüber ihnen, so dass der sich nicht traut, da großartig hineinzugehen, außer über Umwegen, also das heißt über Paramilitärs, die sich, die dort die zapatistischen Gemeinden angreifen, sie kaufen Länder auf oder kaufen die Bürger auf, indem sie denen Häuser schenken, was ich schon erwähnt hatte. Und aus diesem Grund erleben sie tagtäglich Repression, also das geht los davon, dass Felder angebrannt werden oder auch Gewalterfahrungen werden gemacht und also das im Endeffekt haben sie viel erreicht. Allerdings gestaltet sich es schwierig, dass sie dort das so halten, wie es halt ist. Und das muss man schon klipp und klar sagen, dass das für die halt auch nicht so einfach ist, dass sie da quasi diese Stellung so halten, wie sie halt momentan ist. Sie gehen immer schon weiter und schreiten immer weiter voran. Das sieht man schon und sie vergrößern sich auch, also nehmen auch wieder neue Gebiete ein. Allerdings läuft das immer friedlich.
Ja. Mhm. Da kommen wir vielleicht zu den Punkten. Das würde mich ja jetzt auch ein bisschen interessieren. Wie war es denn wirklich konkret vor Ort? Was hast du denn da jetzt exemplarisch an den Orten, wo du warst? Wie ich das verstanden habe, bist du da in eine Gemeinde rein und hast da eben deine Mission, also die Beobachtung vor dem Hintergrund von Menschenrechtsfragen, hast sie durchgeführt, hast auch am Ende einen Bericht dazu geschrieben. Was ist denn da so passiert? Wie war denn dein Eindruck, ich sag mal erstmal grundsätzlich von der Situation vor Ort, vielleicht auch verglichen zu Deutschland, weil ich kann mir vorstellen, dass einige Dinge doch ganz anders sind. Und dann speziell für die Frage deiner Mission, also deinen speziellen Beobachtungen, was hast du da sehen können? Wie sieht es denn da so grundsätzlich aus?
Ja, also in den Gemeinden, wo ich jetzt war, war es auch dort wieder sehr unterschiedlich. Zum Beispiel gab es einen Ort, wo ich hingekommen bin, da gab es, das war eine Badestelle von den Zapatisten, die direkt an einem See war. Und das war aber vorher ein Gebiet von auch von einem Großgrundbesitzer, der das Gebiet verlassen hat. Und da steht dann auch ein riesiges Haus von dem Großgrundbesitzer. Und das stand dann mehrere Jahre leer und das haben dann die Zapatisten dann quasi einfach übernommen. Und allerdings war es so, dass es auch dort eine gespaltene Gemeinde ist, also dass dort Zapa-Anhänger und aber auch Nicht-Zapa-Anhänger, also Parteianhänger, dort in dieser Gemeinde leben. Und war es dann schon so, dass wir halt nicht in die Gemeinde reingehen konnten, aber wir konnten dann an den Fluss gehen und dort die Lage halt beobachten. Und da war es aber auch so, dass dass dieses große Haus dann als Hotel fungiert hat und dann die Zapatisten so ein bisschen, ja, sag ich mal in Anführungszeichen, Ökotourismus aufgebaut haben. Also da sind dann auch Leute vorbeigekommen.
Wenn du sagst, da ist ein leerstehendes Haus, das mal entsprechend eine Villa, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, das da steht und nicht mehr bewohnt wird. Für mich hört sich das auch ein bisschen anders, dass er, ich möchte nicht sagen zerfallen, aber eben verlassen ist und dass da unter Umständen nicht mehr so viele Leute sind und alles ein bisschen, wie soll ich sagen, viele Sachen nicht so sauber funktionieren, dann wird vielleicht das Wasser und der Strom nicht selbstverständlich gehen und die Straße dorthin ist auch in einem schlechten Zustand und so. Das heißt, wie ist denn so? Wie das muss ich mir das vorstellen?
Das ist aber generell in Mexiko so. Also okay. Das kann ja auch in der Stadt passieren, dass das Wasser ausfällt oder dass der Strom ausfällt. Also das ist eigentlich überall so. Also das kann ja auch in den touristischen Orten passieren, wie zum Beispiel in der Karibikküste oder sowas, dass da in der Nacht dann nochmal der Strom ausfällt für ein paar Stunden oder mal auch für einen Tag. Also das ist da nichts ganz Ungewöhnliches.
Okay, gut. Also neben der Großstadt, was weiß ich, Mexico City, gibt es also schon eine ländliche Gegend, wo der Standard vielleicht nicht dem zu vergleichen ist, wie wir den jetzt hier zum Beispiel aus der ländlichen Gegend in Deutschland kennen.
Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also der Standard von hier ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem von dort. Zumal aber auch Chiapas jetzt, ich sag das mal spezifisch für Chiapas, dass es dort doch sehr sehr, sehr bergig ist. Ja? Sehr, sehr bergig und man muss auch dazu vergleichen, in Deutschland leben halt einfach 80 Millionen Einwohner und dort sind es, glaube ich, 150, ich weiß es nicht mehr, wie viele Millionen. Also auf Quadratmeter leben einfach viel weniger Menschen dort und insofern hat man dort auch einfach, sag ich mal, ja, im Endeffekt auch ein bisschen mehr Platz und ist dann nicht so wie so eine Presswurst, sag ich jetzt mal, hier in Deutschland auf einem Fleck. Hm. Und da hat man dann auch viel mehr Möglichkeiten dann auch.
Okay. Wie muss ich mir das vorstellen, dass dort, wie soll ich sagen, sind dort Sachen passiert, die du jetzt für deinen Bericht notiert hast, die man auch als außergewöhnlich bezeichnen kann? Oder gab es überhaupt für dich notierenswerte Sachen? Oder was geht denn, also was jetzt deine Mission angeht, was ist denn da so passiert? Wie kann man das einordnen?
Ja, also direkt jetzt dort, als ich jetzt dort war, also jetzt nicht in der Gemeinde, sondern jetzt in Chiapas, ist auf jeden Fall, ist ja am 2. Mai, ist ein Lehrer umgebracht worden und 15 weitere Zapatisten verletzt worden. In dem Caracol, also in der Bezirksverwaltung La Realidad. und ja, und der wurde halt enthauptet, ja. Und das ist auch mitten auf der Straße passiert. Und da, das war so schlimm, dass dass dort auch die Zapatisten mehrere Comunicados, also das ist, die Comunicados sind quasi ihr Sprachrohr, was sie im Internet veröffentlichen. Das sind quasi wie ein kleiner Diskurs oder ein Brief, der an die Öffentlichkeit gerichtet ist, der verfasst wird und im Internet veröffentlicht wird. Und aber auch in ihrer Zeitschrift, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber diese Zeitschrift von den Zapatisten. Und genau, und da ist es so, dass dieser Lehrer Galliano dort enthauptet worden ist. Daraufhin gab es eine große Solidaritätsaktion oder ein Andenken an ihn. Das war am 26. Mai, woraufhin eine große Karawane von unterschiedlichen Organisationen in San Cristobal, aber auch ganz Mexiko, aber auch aus anderen Ländern dorthin gereist sind. Da waren dann mehrere Tausende in dem Caracol La Realidad und haben dort quasi ja ihr Andenken an Galliano ausgedrückt. Und dort hat auch dann Subkommandante Markus, ist dann dort auch dann zurückgetreten von seinem Amt, wird wahrscheinlich schon weiter aktiv sein, das weiß man nicht so genau, aber ja, und das war halt schon sehr, sehr beeindruckend und auch die Rede von Subkommandante Markus und aber auch Subkommandante Moises, die sie gehalten haben, das kann man sich auch gerne anschauen auf der EZLN-Seite. Diese Reden, die sind auch auf Deutsch übersetzt. Waren sehr, sehr gefühlsbetont und sehr ausdrucksreich. Ja. Und aber auch schön zu sehen, wie auch die Zapatisten darauf reagieren. Die reagieren damit nicht, also es gibt zum Beispiel in dem Eingangsort von La Realidad gibt es ein Schild, da steht drauf: Viva Galliano, no venganza. Das heißt, es lebe Galliano, aber keine Rache. Ja, also das heißt, sie wollen keine Rache, also sie wollen keine Vergeltung, wie es ja so oft passiert, wenn Leute ermordet werden, dann gibt es meistens Gegengewalt, ja. Aber die reagieren eher auf mit Ignoranz. Also das heißt, die Leute, die dort in der Gemeinde leben, die werden jetzt ignoriert und bekommen auch keine medizinische Hilfe oder sowas, ja. Das finde ich besseren Schritt als die Leute dann gleich dass es dann in Krieg ausartet.
Das war jetzt auch ein bisschen meine abschließende Frage gewesen. Das ist also jetzt, wenn ich das richtig verstehe, ist das Modell, wie sich die Zapatisten da organisieren, auch schon ein bisschen eins, das schon Wert darauf legt, dass es da eine basisdemokratische, ja, was immer das sein soll, eine basisdemokratische Konstruktion gibt. Das heißt, dass da die einzelnen Personen, die in der Gemeinde sind, mit ihren Familien, die dort wohnen, die vor Ort sind, auch einen hohen Anteil von Mitentscheidungsmitsprache, Mitgestaltungsmöglichkeiten haben. Meine Frage wäre ein bisschen, ist das denn ein Modell, das stabil funktionieren kann? Weil möglicherweise funktioniert das ja auch nur so gut, weil sozusagen die Gegenposition der Regierung da ist. Also erste Frage, kann das Modell wirklich funktionieren? Und weiter die Frage gestellt, kann das auch für uns funktionieren? Oder andersrum, was können wir uns von den Zapatisten abgucken? Was wäre interessant, was wir vielleicht auch in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, in unserem Verhalten, in unserer Konstruktion unseres Zusammenlebens einbauen können? Was war da so dein Eindruck?
Also, was erstmal einfach auch der Unterschied ist, zum Beispiel bei den Assembleas ich gehe mal allgemein auf die Sache ein, und zwar ist die Sprache. Also die haben ja dort, die indigene Bevölkerung hat ja dort eine eigene Sprache, das ist Zeltal, Zolzil, Chol und Toholabal. Das sind diese vier Sprachen, die dort gesprochen werden. Und diese Sprachen sind erstmal einfach auch viel langsamer. Also im Deutschen gibt ja auch viele Deutsche, die sprechen ja recht schnell und wollen immer ganz schnell alles loswerden, ihre Gedanken loswerden. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, ja, das langsame Reden, dass jeder das auch versteht. Und das Zweite, und das ist das fast Wichtigere noch, das Zuhören, ja. Also wenn du jetzt Versammlungen hast oder Gespräche führst mit jemandem, ist das Zuhören des anderen noch fast wichtiger als das Loswerden von Gedanken. Und das ist das, was, glaube ich, auch so ein bisschen die Tapas so ein bisschen ausmachen. Also die hinterfragen halt einfach auch viel. Und das merkt man auch einfach in Gesprächen mit ihnen, dass sie einfach auch schon von vornherein ja, ein Interesse an den Tag legen gegenüber der anderen Person. Und ich glaube, das macht so ein bisschen auch den Unterschied. Und natürlich auch diese Basisdemokratie, ja. Was dort auch in den Assembläas, in ihren Versammlungen dort ja, an den Tag gelegt wird. Wie genau die Assembläas dort funktionieren, da habe ich leider noch nicht durchgeblickt. Da war ich auch immer so ein bisschen hinterher, aber da gibt es anscheinend auch ein Reglement. Das habe ich noch nicht so ganz durchgeblickt.
Also du sprichst ja fließend Spanisch, oder? Sehe ich das richtig? Aber die werden dann wirklich in den Sprachen der Bevölkerung dort vor Ort dann gehalten. Das heißt, du warst dann auch ein eigentlich unwissender Ausländer, der jetzt gar nicht so genau wusste und immer nachfragen musste. Und erzähl mir mal gerade, was da gerade beschlossen wurde oder so.
Genau. Ja. Also ich konnte auch jetzt nicht an irgendwelche Versammlungen teilnehmen. Das ist meistens nicht erlaubt. Das erlauben die nicht. Allerdings ist es halt wirklich so, dass die da sich auch teilweise untereinander sich nicht verstehen können, weil es halt einfach unterschiedliche Sprachen sind und ganz unabhängig vom Spanischen ist. Deswegen ist halt dort auch, sag ich mal, die gemeinsame Sprache ist halt Spanisch, damit sie sich untereinander verstehen können.
Gut, letzte Frage. Das, was ihr macht, was du also als Mission von dieser NGO, von dieser Organisation gemacht hast, also die Beobachtung unter menschenrechtlichen Aspekten, dieser Arbeit, das geht ja auch nicht erst seit gestern. Bringt das was? Hat das Auswirkungen? Oder wie ist das einzuordnen? Also lohnt sich das? Ich meine, du hast ja am Anfang gesagt, du hast deine persönliche Entwicklung sehr viel für dich mitgenommen, aber diese NGO hat ja auch eine Vision, die wollen ja auch was verändern. Hast du den Eindruck, dass das wirklich was hilft?
Ja, das hilft was. Zum einen einfach, weil Informationen dadurch nach außen getragen werden können, einfacher. Und zum anderen aber auch Information, das andere war. Auf jeden Fall das andere noch, ne?
Okay, alles klar. Ja. Gut. Also ich sehe schon, wir müssen uns mit diesem Thema noch mal ein bisschen ausgiebiger beschäftigen. Das hat noch sehr viele Dimensionen. Also ich denke auch, wir werden da dranbleiben. Also erstmal vielen Dank für deine Infos, dass wir ein bisschen Eindruck gewonnen haben und sozusagen auch aus erster Hand, obwohl das jetzt noch sehr allgemein blieb, haben wir ja doch ein bisschen Überblick bekommen, was so Sache ist. Ja. Also wir werden jetzt eine kurze Musik hören und danach hören wir uns gleich nochmal weiter mit einem anderen spannenden Thema. Und ich sag nur, Frankfurt geht ab, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Mir fällt immer noch nicht ein, was ich sagen wollte. Aber hier, nächstes Mal, ne? Nächste Woche,
genau. Also, alles klar. Also, wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, müssen wir auch ein bisschen Zeit geben, bis ich hier die Musik ein bisschen leiser mache.
Ich habe gesehen, ob du schon in die Runde gedreht hast oder nicht.
Also, ganz konkret. Wir wollen uns noch über was anderes unterhalten. Und zwar jetzt in Frankfurt. Aktion Sommerwerft. Internationales Theaterfestival. Dazu haben wir zwei Gäste hier. Die uns ein bisschen was dazu erzählen können. Hallo, ich grüße euch.
Hallo, ich bin der Bernhard von Antagon.
Hallo.
Hallo, ich bin die Karin.
Ja, ihr könnt uns ein bisschen erzählen, was jetzt ab Freitag für zweieinhalb Wochen lang passieren wird. Unten am Main, Zelte, Veranstaltungsbühnen, was wird abgehen?
Ja, also der Ursprung war eigentlich Theater in die öffentlichen Räume bringen, also die Sprache, Kultur, darstellende Kunst zur Bevölkerung bringen, zu den Menschen. Und so hat alles angefangen. Mittlerweile ist ein Riesenfestival daraus entstanden, was weitaus darüber hinausgeht. Es gibt halt auch Indoor, also wir stellen große Zelte hin, wo verschiedene Programme drin laufen, aber auch ein Open-Air-Kino mit experimentellen Filmen und Dokufilmen. Genauso auch die berühmt-berüchtigte Headphone-Disco, ne, von der wir schon einiges gehört haben. Und der Flohmarkt und viele Sachen unter sommerwerft.de kann man sich die Bandbreite des Programms angucken. Und die Karin will vielleicht auch noch was über das Beduinenzelt erzählen, weil das ist ja so ein, das ist ja so der Nukleo der Sommerwerft.
Aber jetzt erstmal grundsätzlich, ihr habt also wirklich jetzt für 2,5 Wochen lang jeden Tag Programm, wo also Theater, Vorführung, Aufführung oder im weitesten Sinne Kunstprojekte stattfinden, richtig?
Also wir haben auf jeden Fall täglich Konzerte, und zwar ab, jetzt habe ich gerade einen Hänger.
Ihr habt tägliche Konzerte mit mehreren Künstlern.
Ab 17.45 Uhr, eine etwas krumme Zahl, geht es unter der Woche los, und am Wochenende, am Sonntag, geht es schon um 15 Uhr los mit Konzerten. Wir haben unter der Woche pro Abend, also pro Nachmittag, 3 Konzerte und am Sonntag sogar 5. Und danach gibt's dann verschiedene Programme. Er hat gerade schon erwähnt, dass das Open Air Kino. Wir haben an manchen Tagen haben wir Tanz, an manchen Tagen haben wir Theater, an anderen haben wir den Poetry Slam auch. Wir sind arbeiten zusammen mit dem Poetry Slam aus Frankfurt, und die sind dienstagsabends immer bei uns. Und ja, wir haben ein sehr gemischtes, immer größer werdendes, total tolles Programm dieses Jahr.
Ja, was neu dazugekommen ist zum Beispiel, wir hatten ja so, wir haben so ein riesiges Theaterzelt seit ein paar Jahren dorthin gestellt. Dieses Jahr wird das durchgängig bespielt. Jetzt am ersten Freitag noch nicht, aber die restlichen 16 Tagen jeweils 20 Uhr im Theaterzelt. Aufführungen, große, lange Tanznächte, also ganz viele internationale Künstler aus Brasilien, Finnland, aus Afrika, sich auch die unterschiedlichen Tanzstile und Mischung mit den Kulturen, Archaik, wo das zusammenkommt, mit auch regionalen Künstlern natürlich. Wir versuchen immer so eine möglichst breite Mischung hinzukriegen.
Bei dem, was ihr macht, das ist ja, das muss man ja auch sagen, bei dem, was ihr macht, es ist ja auch außergewöhnlich insofern, dass das alles eintrittsfrei ist, oder?
Ja, der Eintritt ist frei. Das haben wir vor, ich glaube, 6 Jahren so entschieden. Am Anfang haben wir noch so mit Eintritt rumgemacht. Und es ist ganz einfach zu verstehen. Sobald du anfängst mit Eintritt, hast du diese Festivalatmosphäre nicht mehr. Dann schleppst du Zäune und reißt Tickets ab, und viele Leute kommen nicht mit Blick auf den Himmel, auf die Wolken. Seitdem die Zäune weg sind, ist dieses Festival einfach Magnet. Die Menschen kommen, wenn es regnet oder nicht, sie sind auch zu 1000 Leuten, aber es interessiert sie die Vorstellung. Sie haben die Freiheit zu kommen und zu gehen. Es fällt dieser Zwang weg, kulturell, Kulturzwang. Ne? Mhm. Also kann man sich vielleicht vorstellen, kennt man vielleicht ja auch, geht man ins Schauspiel, zwängt sich da in die Reihe, sitzt auf seinem Plüschsitz, das Licht geht aus. Ja, wenn du dann mit deinem Schlaf kämpfst oder irgendwie damit, dass du es eigentlich gar nicht sehen willst, kannst du dann aufstehen und gehen? Irgendwie nicht, glaube ich.
Ja, können könntest du schon, aber es ist nicht unbedingt gern gesehen, wenn es viele Leute machen.
Ja, und auch du selbst vor dir hast damit Schwierigkeiten. Also so einen ungezwungenen Raum zu schaffen in der Kultur, diese Sprache wieder für sich selbst werben kann. Also ich habe sehr oft gehört, dass die Menschen, die kommen und sagen, wow, bin eigentlich noch nie im Theater gewesen, aber was ich jetzt gerade gesehen habe, das hat mich total berührt, und es ist irgendwie, wow, das habe ich noch nie erlebt in der Form. Und ich finde es so wichtig, dass diese Kultur unsere Kultur bleibt. Und wir sind auch Frontkämpfer, würde ich sagen. Wir kämpfen an vorderster Front.
Ja, an vorderster Front, naja, zumindest seid ihr unten am Main. Das ist ja so ein bisschen so eine kurzes Stück Wiese, da ist auch jetzt noch ein Weg. Aber sonst ist das direkt am Mainufer oder an der Mainpromenade, wie sagt man?
Das ist eigentlich am östlichsten Ende von der ausgebauten Mainpromenade. Das heißt, es ist Kopfsteinpflaster und ein paar Wieseneinschlüsse mit Bäumen. Wir sind hier auf einer ziemlich langen Strecke, zieht sich das Festival mittlerweile hin. Und das heißt, wenn man von Frankfurt herkommt, sieht man als erstes im Prinzip den Biergarten, und der sich um diesen alten Kram drumherum aufgebaut hat, beziehungsweise gerade aufbauen ist. Es sind gerade ganz viele Leute unten am Mainufer am Tische schleppen, am Theken schleppen, am Dekorationen hinbauen, an Licht hinbauen. Vor diesem Stück ist eine von den Flächen, wo wir Straßentheater hin bauen. Wir haben zwei Flächen, an denen wir, also zwei große Freiflächen, die alternierend die Straßentheaterproduktion zeigen werden. In der Mitte neben der Hauptbar haben wir das riesige, wunderschöne Beduinenzelt mit der Orange Lounge, wo das ganze Singer-Songwriter-Programm drin sein wird. Dann gegenüber davon haben wir unser Containment, wo auch die Cocktailbar drin ist und wo die DJs am Wochenende auflegen für die Kopfhörer-Disco. Und wenn man dann noch weiter nach Osten rausgeht am Ufer, kommt man zu dem Zirkuszelt, wo wir den Poetry Slam drin haben. Da haben wir die Dance Night drin. Wir haben ganz viele verschiedene Indoor-Theatersachen noch da. Und was noch ganz wichtig ist, finde ich, ist alles eintrittfrei, damit jeder kommen kann, Aber wir haben nicht die fetten Fördergelder. Deswegen laufen wir nach jeder Show, nach jedem Konzert mit Hüten bzw. mit so Fischernetzen rum. Und wir sind echt auf die Hilfe von jedem angewiesen, dass jeder da was reinhaut, so wie er halt oder sie gerade das geben kann. Und bei den Singer-Songwritern im Beduinenzelt ist es so, dass alles, was in einem Hut ist, nach dem Konzert komplett an den Musiker geht. Das heißt, die kriegen, wir haben keinen Gagengelder für die, sondern die kriegen komplett das, was im Hut ist. Das heißt, jeder, der dann da ist, kann halt sich sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwo in ein Konzert gegangen wäre, hätte mich das 5, 10, 20 Euro gekostet und ich kann mir aber nur so und so viel leisten oder ich kann mir eben diese 20 Euro leisten. Und wir haben ein Programm von über USA, Südafrika, Israel, kommen sie alle her. Es ist sehr, sehr gemischt dieses Jahr.
Also das war, weil du jetzt das auch angesprochen hattest, die Frage der Finanzierung, oder ich hatte ja gefragt nach dem Eintritt frei. Ich stelle mir das schon sehr schwierig vor, so ein größeres Programm über so eine lange Zeit auf die Beine zu stellen. Gut, da kann man viel Eigeninitiative reinsetzen, viel selber organisieren, aber es gibt ja auch Sachen, die kosten einfach was und da muss man auch gucken, dass das irgendwie läuft. Das heißt, ihr seid auch wirklich immer ein bisschen so an der Grenze, dass ihr sagt, naja, wir müssen gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen.
Auf jeden Fall.
Ja, es ist eine ganz klare Risikoangelegenheit. Viele betrachten es manchmal als Wunder. Ich sage mal Quatsch. Das ist einfach unheimlichen Mut. Du musst dich hinstellen und sagen, so passt auf, Leute, das ist wichtig, das läuft, das fehlt hier. Ich weiß, dass das funktioniert. Wir haben halt ein paar Werften angefangen am Anfang, haben sofort gemerkt, dass es wirklich ein Bedürfnis gibt, dass die Menschen nach sowas suchen hier in Frankfurt. Und haben gesagt, lass die Türen einfach weiter aufmachen, komm, wir springen ins kalte Wasser, das wird einfach laufen, das trägt sich hinterher über den Umsatz, weil wir haben jetzt auf diesem ganzen Festival nichts abgegeben an irgendeine Bierfirma oder an irgendwelche anderen Stände, die für sich in eigene Tasche wirtschaften. Alles Geld, was da verdient wird, was Leute konsumieren, was gekocht und auch die Russian Corner gibt es ja und jeder Crap, der gegessen wird, ne, das geht das Geld in den großen Pott und daraus wird insgesamt die Sommerwerft finanziert. Muss ich es auch so vorstellen, dass die Sommerwerft als solches ein Festival im Festival kreiert. Dieses Festival im Festival sind die ganzen Volontäre und Leute, die das herstellen, die nochmal für sich selbst einen eigenen Prozess des gemeinsamen Arbeitens, Aufbauens, sich auch organisieren, sich ernähren, Plenum, heute Morgen ging es schon los, wir treffen uns, wir machen aus, wer macht was, wer versorgt, wer bleibt, wer baut die Betten für die Nächsten, die kommen und auf dem Sommerwerft Gelände rennen zurzeit vielleicht 40 Leute rum und bei uns in der Underground-Halle, also auf unserem Gelände im Frankfurter Osten, sind nochmal 20 Leute unterwegs, die ganze Zeit vorbereiten den Platz, an dem über drei Wochen so zwischen 50 und 70 Menschen leben und sich als Gruppe organisieren. Es gibt Leute, die ihren Jahresurlaub dafür hergeben, um das gemeinsam zu erleben.
Naja, ich meine, hört sich gut an. Ich meine, wenn das eine eigene Aktion ist, wo man selber Energie reinsteckt, kann man natürlich auch mitgestalten und dann ist es natürlich auch ein besonderes Erlebnis, was selber gemacht zu haben, was man selber auf die Beine gestellt hat und nicht nur irgendwie, was andere für einen hergestellt haben oder so. Du hast eben angesprochen, ihr seid eine Gruppe, die sozusagen jetzt in dem Plenum überlegt, wer macht was, wer macht wie. Vielleicht nochmal zur Erläuterung, wenn ich das richtig verstehe, es gibt dieses Theater, Antagon, Richtig, ja. Ihr seid da sozusagen über das ganze Jahr, macht ihr Sachen, das heißt, ihr erarbeitet Theaterstücke oder stellt Produktionen auf die Beine. Verstehe ich das richtig?
Ja, ist ein Lebensarbeitsprojekt, ja. Was ganzjährig zusammenlebt. Man kann sich vorstellen, im Winter wird es immer ein bisschen dünner, im Sommer sind es mehr, aber so vom Kern her 25 Leute, die sich darüber auch existenziell mit der Ausrichtung, ganze Existenz auch darüber zu organisieren und herzustellen unter dieser Vorgabe von Gruppe, Kollektiv, Kulturarbeit machen, sagen wir Theaterarbeit machen. Aber ich meine, das geht ja weiter darüber hinaus, wenn du ein Festival aufbaust, da machst du kein Theater mehr, sondern da ziehst du die dicken Schuhe an. Ne?
Ich würde sagen, da bist du ja dann eher Organisator und weniger jetzt Schauspieler oder Darsteller.
Der auch, wir machen es trotzdem, wir spielen unsere Stücke auch auf der Sommerwerft.
Ja. Also das finde ich jetzt einen relativ interessanten Punkt und das würde mich schon mal interessieren, was das genau bedeutet. Weil wenn ich höre, ihr arbeitet da zusammen, das heißt mit den Theaterprojekten, ihr wohnt auch zusammen, das heißt, es ist jetzt nicht nur eine WG, eine Wohngemeinschaft, wie man das vielleicht noch aus Studentenzeiten kennt oder manche sagen auch, das mache ich immer so, sondern das geht darüber hinaus. Ihr wohnt zusammen und arbeitet zusammen, das heißt, da ist auch ein relativ hohes Maß an Menge an gemeinsamer Zeit, die ihr auch verbringt und dann die auch selber zusammengestaltet. Wie muss ich mir das denn, also wie würdet ihr das denn selber einschätzen? Würde man das vielleicht eher mit einer Kommune oder einem Kollektiv oder wie würde man das bezeichnen? Wie funktioniert das denn so?
Also ich würde es eher mit einem Kollektiv vergleichen, weil bei einer Kommune ja auch immer nochmal die gleichwertige, also Verteilung von Geldern und von den ganzen Gütern sozusagen noch dazu kommt. Und das ist jetzt nicht so, weil es gibt in der Company gibt es Leute, die sind jetzt seit ein paar Monaten dabei und es gibt Leute wie Bernhard, der hat das Ganze gegründet vor 25 Jahren und dann gibt es halt alte Leute, die kommen immer wieder dazu. Aber was halt ganz wichtig ist, dieses regelmäßige Treffen, sagen, was muss gemacht werden, was steht an, was sind jetzt vom Theater aus die Verpflichtungen, weil natürlich hat Antagon mit den Theaterauftritte auch international auf Festivals und sowas, das muss dann auch alles, die Produktionen müssen natürlich geprobt und fertig gemacht werden, dass sie aufführungsreif sind, aber dann ist das eigentlich nur der kleinste Teil von der ganzen Arbeit, weil das ganze Zeug muss eingeladen werden, das muss hingebracht werden, muss aufgebaut werden. Dann, wenn man zurückkommt, muss das alles, hat es vielleicht geregnet, ist alles nass, muss alles aufgehängt werden, dann muss das wieder alles wieder zusammengelegt und eingepackt werden. Es ist unglaublich viel Arbeit, die um die Theaterarbeit drumherum sich auch noch tut und die natürlich eben dann auch in Gemeinschaftsprozessen geregelt wird. Und auch da ist es halt so, dass es Verantwortliche gibt, die eben eine Erfahrung haben oder eine Spezialisierung haben, die halt dann klar mit anderen zusammenarbeiten, aber die dann auch mal sagen, okay, es geht halt jetzt da lang, das und das muss jetzt gemacht werden.
Mhm. Ja, wir haben ja vorher gehört, wie die Zapatisten in Mexiko sich wirklich organisieren und ihre Vision auch verwirklichen und es mit der Praxis zusammenbringen. Das ist immer eine praktische Frage. Das ist genau das Gleiche, was bei uns auch läuft. Wie entwickelst du einen anderen Lebensentwurf unter den Bedingungen von deutscher Lebensrealität? Ne? Also das heißt, ich sage mir mal, ein sehr engmaschiges, durchstrukturiertes Netz von Kontrolle und von Regelungen und Verboten, von, also das, was sobald ein kleiner Fehltritt passiert, triffst du hier sofort auf jemanden, der das anmahnt, du kriegst Briefe, für diese ganze Ämterleier entwickelt, wir sind, also seitdem wir Theater machen, bestimmt mit 15 bis 20 Ämtern im permanenten Kontakt.
Hm. Ja gut, okay, das heißt, ihr macht das, was ihr da macht, macht ihr also auch ganz absichtlich, dass ihr sagt, wir wollen hier eine andere Form von zum Beispiel Theaterarbeit auch umsetzen, die sich eben nicht in anderen Möglichkeiten, es gibt auch andere Möglichkeiten sozusagen Theater zu machen, sei es als Darsteller oder auch in anderen Funktionen.
So ist es ja immer. Das ist ja, ich sag mal, Butter, Brot und Peitsche. Ne? Es gibt immer, da ist das Butterbrot. Du kannst ja, es gibt ja die Möglichkeit, das zu machen. Studiere das, geh ans Staatstheater, verdienst du gut und so weiter und so fort. Aber wenn du dann das freie Theater wählst und dann kommst du eher an die brotlose Kunst und das tut weh, da wirst du rennender, wirst du 16 Stunden arbeiten. Es ist tatsächlich ein Stückchen so. Ne? Es gibt halt wirklich, der Staat bietet diese Möglichkeit an, die Möglichkeit, eine freie Theaterarbeit zu entwickeln. Also sagen wir, Kultur, die aus Bürgerengagement kommt, die aus dem Volk kommt, ne? Dafür, das ist eigentlich so nicht vorgesehen. Es ist ein freier Theatertopf erkämpft, wo gewisse Projekte auch gefördert werden, aber das ist so verschwindend gering zu einer staatlichen Förderung bezüglich der staatlichen Projekte. Das, also da ist nach wie vor ganz grundsätzlicher Handlungsbedarf, um diese Kulturarbeit aus dem Volk heraus zu ermöglichen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es ja trotzdem in die Hand genommen, vor 25 Jahren damit begonnen. Deswegen kommen wir auch wieder zu diesem Mut und sich auf diese finanziellen Risiken einzulassen und zu sagen, ja, also wenn wir nicht an unsere Sache glauben, dann in Mexiko ist vielleicht das Risiko ein anderes, ne? Also bis hin, dass sie dich da öffentlich auf der Straße köpfen dafür, ne? Ich meine, so krass läuft's hier vielleicht nicht, aber ich meine, wenn du finanziell erledigt bist, ne, und mit so und so zigtausend am Hals hängen bleibst, weil dein Abenteuer, ein Kulturabenteuer einfach in die Hose gegangen ist, ne? Das dann bist halt deinen finanziellen Tod gestorben, ne? So auf eine Art.
Ja, das ist natürlich hier noch, schon auf jeden Fall eine andere Situation als jetzt dort in Mexiko. Ja. Weiß nicht, wie weit man das einsetzen kann. Allerdings glaube ich schon daran, dass es vielleicht auch andere Wege gibt, unabhängiger vom Staat zu leben. Allerdings fällt das in der Stadt eher schwerer aus, als jetzt, wenn du vielleicht auf dem Land lebst. So. Und die Zapatisten dort, die leben halt nur auf dem Land und nicht in der Stadt. So. Und das ist natürlich schon auch auf jeden Fall nochmal ein Unterschied.
Jetzt nochmal eine Frage zur Frage dieser gemeinschaftlichen Arbeit, also das Wohnen, aber auch das Arbeiten. Erfordert das nicht auch spezielle Fähigkeiten? Weil du bist ja in der Situation, dass du sozusagen in großen Teil deiner Zeit mit denselben Personen zu tun hast. Also nicht nur wie vielleicht sonst in der konventionellen Arbeitsaufteilung hast du deinen Job und deine Arbeit, siehst da Leute relativ lange, hast dann zu Hause Familie, Freundeskreis, andere Leute und hast da auch Möglichkeiten, da Balancen aufzubauen. Wenn sich diese beiden Kreise an Personen überschneiden, das ist ja unter Umständen auch eine besondere Herausforderung, oder?
Ja, wie siehst du das? Das ist entwickeln eine neue Dynamik, ne? Würde ich sagen. Also Dynamik von Problemen, die aufeinander prallen. Aber ich meine, sagen wir mal ehrlich, wie viele Menschen sind sich hier, sagen wir vielleicht nur eher gefühlsmäßig, aber bewusst, dass sie mit vielen Zuständen des gemeinsamen Lebens hier sehr unzufrieden sind. Ne? Ist ja nicht immer Fußball, wir sind nicht immer Weltmeister. Ne? Oft ist ja auch einfach sehr viel Unmut über die Formen, wie wir uns hier begegnen, wie wir uns leben. Also wenn du dann mal drüber nachdenkst und anfängst, was verändern zu wollen an den Stellen, dann fängt es bei einem selbst an und das ist exakt der Moment, wo du genau in diese Veränderungsprozesse einsteigst.
Mhm. Okay, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht einfach ist, aber ihr seid ja alle sozusagen mit eurem Team auch dann vor Ort und im Prinzip seid auch ansprechbar. Das heißt, wenn sich jemand da auch mit euch jetzt darüber unterhalten würde, wäre da bestimmt auch bei dem Festival Gelegenheit dazu, oder?
Ja, also das muss man immer relativ sehen, da wir sind alle unglaublich eingebunden.
Ja.
Das heißt, es kann sein, dass wir einfach nur sagen, sorry, ich habe gerade gar keine Zeit. Aber fragen kann man ja immer. Es gibt ein unglaublich quietschend gelbes, zackiges Zelt. Es ist unser Infopoint. Da sollte fast immer der Ruben rumsitzen und der Ruben gibt gerne auch Auskunft über solche Sachen. Ansonsten gibt es da auch die Programmhefte und Infos zum Festival und alles Mögliche. Also dieses Zelt ist echt nicht zu übersehen, da kann man gerne mal reinschauen.
Und auch Antagon ist eigentlich ein Haus mit offenen Türen. Wir haben ja auch ein Open Training bei uns. Also es ist im Grunde, jeder kann kommen, wenn es näher interessiert, wie, was ist heute kollektives Zusammenleben, Arbeiten, wie ist es denn heute möglich? Mein Antagon ist auch nur ein Beispiel, das ist in jeder Gruppe, es gibt so unterschiedliche Formen. Wir sind irgendwie noch ziemlich in der Entwicklungsarbeit, es ist uns oft selbst gar nicht so klar, dass wir im Grunde einen Prozess erst angefangen haben.
Okay, aber ihr seid unterwegs und seid auch guten Mutes, dass ihr da auch weiterhin erfolgreich seid.
Ja, das zurzeit auf jeden Fall schon.
Gut, super. Also, Freitag Nachmittag geht's los an der Weseler Werft, so heißt ja der Ort. Das ist jetzt in der Nähe der Europäischen Zentralbank. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Mensch, da gibt's noch so viele Aspekte. Für euch geht's also los. Wir sind gespannt. Wir werden uns vielleicht nochmal zwischendrin von dort unterhalten oder mal ein bisschen hören, wie ihr vorankommt. Schön, dass ihr aber da wart. Vielen Dank.
Ja, danke ja, auch. Gerne. Vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, dass es losgeht am Goetheplatz, am Goethe-Denkmal am Freitag 17.30 Uhr mit einer Kulturinvasion, Demonstration durch die Innenstadt. Ne, mit ganz viel Kostüm, Chingderasabum bis runter an den Main und dort nehmen wir unser Schiff und dann geht's zur Werft.
Ja, wir sind gespannt.
Ja. Oder eben um 17.45 Uhr mit unserem Musiker aus den USA. Also wenn man direkt ins Wasser möchte, kann man auch da schon Programm vorfinden auf der Werft.
Ja, super. Ja, also schönen Dank, dass ihr da wart. Wir sind gespannt und werden uns das auch noch ein bisschen anhören. Ja, Andi, da haben wir uns heute über viele Sachen unterhalten. Ja, schön, dass du da warst.
Noch 8 Sekunden und abs-magazin.de, da kann man sich die Sendung auf jeden Fall wieder anhören und auch runterladen, wenn man möchte.
Also bis dann, ciao.
Tschüss.